dann bin ich über Nordafrika und die arabische Welt auf die arabische Halbinsel gekommen. Und die ist so spannend, weil da einiges anders ist, als der Zentraleuropäer sich das so denkt.
Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Heute entführen wir euch in ein Land, das durch seine beeindruckende Natur, die faszinierende Kultur, ganz, ganz viele herzliche Menschen besticht. Und zwar geht es um den Oman. Und damit würde ich sagen, hello zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Svenja und mir direkt gegenüber sitzt wie immer der nette Benny.
Hallo.
Um über dieses besondere Reiseziel heute zu informieren und euch noch viel mehr Insight zu geben, haben wir heute eine echte Expertin bei uns, die schon seit ganz vielen Jahren als Reiseleiterin im Oman arbeitet. Und ich will euch nicht länger warten lassen, deswegen sage ich herzlich willkommen, Annette Kaiser. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin Annette und freue mich jetzt mit euch in den Oman zu reisen.
Annette, die erste Frage, die sich wirklich ja quasi aufdrängt. Wie bist du Reiseleiterin geworden oder wann hast du für dich entdeckt, Mensch, ich habe total Lust, Reisende durch fremde Kulturen zu führen beziehungsweise auch Reisenden was Neues zu zeigen oder auch eine Tour zu begleiten?
Ich war schon immer reiselustig. Ich habe Völkerkunde und Geografie studiert und bei Studiosus habe ich mich beworben, weil ich nach Italien wollte. Und so hat das tatsächlich begonnen. Ich habe in Italien angefangen, dann habe ich mich in Tunesien eingearbeitet. Ich liebe irgendwie die arabische Welt und so kam ich dann auf die arabische Halbinsel Richtung Middle East.
Also kann man sagen, dass man quasi als Reiseleiterin erstmal irgendwo beginnt und sich dann quasi auch in andere Ziele fortarbeitet oder weiterarbeitet? Oder wie kam es, dass du quasi dann von Italien in den Oman gekommen bist?
Man bewirbt sich für ein Land, was man gut kennt und wo man die Sprache spricht, je nach Ausbildung oder wo man Interessen hat. Wir sind ja bei Studiosus 600 Reiseleiter. Jeder hat sein Lieblingsgebiet. Ich zum Beispiel liebe warme Länder. Dann gibt es erstmal ein Auswahlseminar in München mit Führungsübungen und dann ein, wo man mal ein Museum führt, wo man auch mal ein Thema führt, was man gar nicht kennt. Und dann fährt man bei einem Kollegen auf der längsten Reise mit, die es in dem Land gibt, was man ja aber als selber schon vorher kennt, und lernt dann, wo wir Picknickpausen macht, wie man Vorträge führt, wie man sich hinstellt, was auf dem Land zu beachten ist oder ehrlich gesagt auch, wo es Toiletten gibt. Das ist in vielen Ländern total wichtig. Und schreibt dann einen Einweisungsbericht, wo man dann schon mal so ein Zeitgerüst hat. Denn Gästen aus Europa ist es total wichtig, dass man dann eben eine Pause hat für ein Picknick, für Fotos und all solche Tipps. Da ist die Reiseleiterausbildung von Studiosus auch zertifiziert. Dann darf man irgendwann auf seine erste eigene Reise gehen. Dann bin ich über Nordafrika und die arabische Welt dann auf die arabische Halbinsel gekommen. Und die ist so spannend, weil da einiges anders ist, als der Zentraleuropäer sich das so denkt.
Hört sich auf jeden Fall schon total spannend an. Da jetzt mal direkt die Frage, was ist denn da so anders und spannend?
Deutsche hat ja immer so Vorstellungen, wie es in der arabischen Welt ist. Und dann merkt er, dass es im Oman ganz anders ist. Wir reisen ja theoretisch nach der islamischen Zeitrechnung in das Jahr 1446. Das haben wir im Moment. Aber dann merkt der Studiosus-Gast, oh, ist vielleicht doch eher 2024 oder bald 25, weil besserer Mobilfunkempfang. Alle haben zwar traditionelle Gewänder an, die Dishdashas, Frauen traditionell mit den Abayas und die Männer mit den Dishdashas, aber tolle Straßen, alles funktioniert, kein Müll und trotzdem fühlen sie sich wie im Orient.
Wahnsinn. Und sag mal, von 365 Tagen im Jahr, wie viele Tage bist du im Oman?
Ich bin tatsächlich in der schönsten Jahreszeit im Oman. Studiosus fährt tatsächlich nur im Herbst und im Frühjahr, weil unseren Gästen es ja, so ab Mitte April zu heiß wird. Dann hast du schon, also 48 Grad ist nicht ungewöhnlich im Juli, August im Oman und auch in Dubai. Und das muss man schon wollen, wenn man in dieser Temperaturzone reisen will.
Also eine Herausforderung ist, die wir jetzt gerade gehört haben, quasi auch im Sommer schon mal die Hitze. Gibt es denn noch weitere Herausforderungen, die dich vor ja, Probleme oder wirklich Themen stellen, wenn du als Reiseleiterin im Oman unterwegs bist?
Eigentlich wenig. Es ist ein ganz leichtes Reiseziel, weil tatsächlich alles funktioniert. Das überrascht die Reisegäste auch immer von der Organisation der Straßen. Übrigens, Müll wegwerfen ist verboten. Es gibt sogar Denkmalschutz und es gibt Sozialhilfe. Was die Gäste auch überrascht, ist, dass Frauen arbeiten. Alle omanischen Frauen arbeiten. Sie zahlen keine Steuern. Ich meine nicht nur Frauen. Kein Omani zahlt Steuern. Das ist die Infrastruktur, viel besser ist als in Deutschland.
Wahnsinn, also ich war selbst leider noch nicht im Oman, wobei ich sagen muss, das hat mich schon immer auch so ein bisschen fasziniert und steht auf jeden Fall auch auf meiner Bucketlist. Mhm. Ich kenne Dubai, ich kenne Abu Dhabi, ist ja jetzt nicht ganz so weit entfernt. Kann man quasi diese arabische Halbinsel so ein bisschen miteinander vergleichen?
Nein, jedes Land ist unterschiedlich. Tatsächlich ist der Oman traditioneller. Also es gibt keine Hochhäuser wie in Dubai und Abu Dhabi, keine Formel-1-Strecke, keine Palme. Und jedes Haus, das hat Sultan Qaboos festgelegt, hat ein arabisches Formelement. Also es gibt keine hässlichen, also in Dubai sind die Hochhäuser ja auch schön. Es gibt traditionelle Häuser und Dörfer. Mhm. Und dadurch, dass Omanis arbeiten, gibt es ja auch viel weniger Gastarbeiter als in den Nachbarländern zum Beispiel. Omanis müssen ja selber arbeiten. Die Taxifahrer sind Omanis, die Lehrer sind Omanis, inzwischen auch in den Krankenhäusern. Omanische Ärztinnen, omanische Ärzte, an den Rezeptionen, den Omanis, die uns dann in Empfang nehmen und begrüßen und übrigens perfekt Englisch können. Das ist auch etwas, was unsere Gäste sehr überrascht. Gut. Dass die Schulkinder in der ersten Klasse Englisch haben und die begrüßen uns dann selbst in den einsamsten Bergdörfern. How are you? What's your name? Das ist ganz süß.
Oh, das ist schön. Das heißt, man kann auf jeden Fall auch schon mal die Angst nehmen und sagen, man kann mit Englisch auf jeden Fall gut weiterkommen da. Sag mal, wenn du jetzt so viel von den Omanis sprichst, wie ist das denn generell? Wie würdest du die Menschen da vor Ort beschreiben, gerade was so den Umgang mit Touristen auch angeht?
Es gibt immer noch sehr wenig Tourismus, abgesehen von Muscat, wo es sehr schöne Hotels gibt und wo auch Kreuzfahrtschiffe landen. Auf den kleinen Dörfern ist man eigentlich immer noch unter sich. Wir fahren auf der Tour mit Toyota Land Cruisern, also Four-Wheel Drives. Und wo wir anhalten oder picknicken, wir haben dann so ganz schöne Plätze in den Wadis, da ist eigentlich gar kein Tourist, da gibt es überhaupt keinen Massentourismus. Was übrigens für zentraleuropäische Frauen auch eine Überraschung ist, es ist unvorstellbar, dass man angesprochen wird, also jetzt zum Beispiel so wie in Nordafrika oder irgendwelche gierigen Blicke, das ist alles unvorstellbar, als würde ein Omani-Mann niemals tun. Und was auch spannend ist, es gibt ja keine Armut. Also es gibt auch arme Menschen, aber die werden vom Sultan unterstützt. Das heißt, es gibt keine Bettler. Es gibt auch keine Kinder, die einem Schmuck oder irgendwelche Handwerksdinge aufdrängen, so wie es ja unsere Gäste manchmal aus Nordafrika kennen oder dass ihnen im Bazar irgendwas aufgenötigt wird.
Ja, und das finde ich super angenehm, weil ich kann das total nachvollziehen. Ich finde, das ist auch teilweise eine ganz nette Kultur, aber manchmal, je nachdem, wo man ist, ist es wirklich meiner persönlichen Meinung nach etwas zu viel. Deswegen finde ich das umso entspannter eigentlich, wenn du sagst, dass man da dann auch die Märkte wahrscheinlich ganz entspannt einfach durchschlendern kann, ohne dass man, wenn man nicht möchte, nicht angesprochen wird.
Und das ist tatsächlich auch für mich nochmal ein Insight, das wusste ich auch nicht. Also ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass es solche kulturellen Unterschiede gibt.
Ja, und das ist das Spannende auf der arabischen Halbinsel, dass es eben so ganz anders ist, als man denkt. Wir haben ja auch Reisen für Me and More, für Singles, und dann sind auch ganz viele alleinreisende Frauen. Und die merken richtig, ich merke das auch, dass man auf den Zugs, also dort heißt es nicht Bazar, sondern Zug, dass man eher als Frau wie Neutrum wahrgenommen wird. Das macht auch was mit einem, ist total spannend. Und man kann nachts überall alleine langspazieren, in Geschäft gehen, alleine Taxi fahren. Da würde einen nie jemand ansprechen oder irgendwelche Verkäufe aufdrängen.
Das ist wirklich schön zu hören, weil das ist gerade für mich, wenn ich ans Alleinreisen denke und ich möchte das unbedingt mal wieder machen, immer ein Punkt, der definitiv auch mitschwingt, wo ich mich vorher darüber informiere, wie ist das als Frau alleine da zu reisen?
Ja, also völlig unkompliziert und keiner meiner Gäste hört zum Beispiel, ja, 1000 Kamele oder das Wort Bakschisch, verbiete ich auch meinen Gästen. Das ist absolut unüblich. Also da würden die einen schockiert angucken.
Okay, also kann man auch sagen, dass der Oman generell ein sehr, sehr sicheres Reiseland ist,
absolut.
Oder? Wenn ich jetzt so deinen Erzählungen so folge, dann wirkt es auf mich auf jeden Fall sicher und auch, wie gesagt, für alleinreisende Frauen hatten wir auch schon auch machbar, finde ich super. Du, bevor wir jetzt vielleicht auch weitermachen mit deinen Highlights und der Landschaft, hast du gerade schon eingeworfen, dass du bei Studiosus Reiseleiterin bist und dass ihr bei Studiosus eher mit kleineren Jeeps diese Rundreisen macht. Willst du uns vielleicht einfach mal kurz so ein bisschen, vielleicht einen Mini-Einschub darüber geben, was Studiosus so besonders macht und auch, was die Rundreise generell bei Studiosus so besonders macht?
Okay. Also wir in Muscat sind wir mit dem Bus unterwegs, was übrigens auch Vorteile hat, dass ich dann viel erzählen kann. Und dann fahren wir mit den Toyota Land Cruisern, auch deshalb, weil wir in die Berge fahren, in die Wadis. Da kann man nicht mit einem normalen PKW oder geschweige denn mit dem Bus fahren. Und das Tolle für unsere Gäste ist, dass wir jetzt bei einer Reise, wenn die zum Beispiel 20 Teilnehmer hat, dann haben wir 5, 6 Jeeps und wir sitzen mal zu dritt und der Fahrer. Und der Fahrer ist ein Omani. Und die können alle Englisch sprechen. Und dann ist es immer so interessant zu beobachten, wie das auf der Fahrt sich dann die Gäste auftauen und der Fahrer auf. Dann versorgen sie die Fahrer mit Süßigkeiten oder stellen neugierige Fragen. Der Fahrer fragt natürlich auch, wo man herkommt, ob es das erste Mal ist, ob es einem im Oman gefällt. Und dann fahren wir in die Berge auf tollen Straßen. Da sind die deutschen Gäste immer sehr überrascht, die Schweizer auch natürlich, wie gut die Infrastruktur ist. Und dann kaufe ich manchmal für ein Picknick ein. Übrigens helfen mir die Fahrer immer. Im Oman ist es auch anders. Männer kaufen Lebensmittel ein. Sind die weiblichen Gäste auf meinen Reisen immer total überrascht. Männer können Lebensmittel einkaufen. Wenn ich dann für eine Gruppe einkaufe, nehme ich meine Fahrer mit. Und die sind immer meine besten Berater und machen das super. Und dann nehmen wir das mit für ein Picknick. Denn wo wir mit der Gruppe sind, ist es häufig ganz einsam. Wir besuchen auch mal eine Oase, wo wir bei einer Familie eingeladen werden. Wir übernachten in der Wüste. Man sieht sehr viel Steine auch und Gebirge. Und das gefällt auch den Gästen. Das ist ein faszinierendes Land. Und dann diese Mischung auch immer zwischen kargen Landschaften. Und dann kommt man in so eine Oase, wo Dattelpalmen wachsen, wo es Wasservorkommen gibt, wo ein Wadi fließt. Das ist auch sehr spannend.
Und es klingt ja auch so, als würde man dann wirklich auf einer Rundreise mit dir sehr tief so in dieses Land eintauchen, also sehr authentisch. Du hast gerade erzählt, dass ihr dann auch Lebensmittel einkauft und Essen einkauft. Klingt mega lecker übrigens.
Ja.
Ich meine, es ist ja schon eine ganz tolle Küche und eine besondere Küche. Was sind denn deine Highlights, beziehungsweise was schmeckt dir am besten oder was isst du am liebsten?
Ich liebe inzwischen Ziegenfleisch, den es im Ramadan zu den großen Festessen gibt. Usi, und das ist entweder im Boden wird er zubereitet, so 24 Stunden. Aber für unsere Reisegäste, die jetzt nicht unbedingt vielleicht gerne Ziege essen wollen. Also es gibt abends immer Buffets mit, und übrigens, das ist auch das tolle im Oman, man kann alles essen. Ist nicht so wie in manch anderen Ländern, wo man gewisse Salate meiden sollte. Es gibt immer Vorspeisenbuffet, es gibt dann warme Gerichte, viel Reis und Curries, aber nicht scharf, sondern mit Kräutern. Und dazu gibt es auch als Vorspeise Baba Ganoush, Tabouleh, all das, was man von der Levante-Küste kennt. Salat, Gurkensalat, Labneh, wird sehr viel Joghurt gegessen. Und also Fleischgerichte, an den Küsten gibt es auch Fisch. In Salalah gibt es auch Omani Lobster. Und dann gibt es auch immer ganz tolle süße Verführungen. Also das Essen, wo die meisten Gäste aus Europa ja nicht wissen, wie könnte im Himmel omanisches Essen schmecken, kommt total gut an.
Sehr lecker.
Und man kann jeden Abend draußen essen. Wir sitzen dann unter Palmen im Hof der Hotels oder draußen oder am Indischen Ozean. Und stellt euch vor, im grauen November kann man im Oman jeden Abend draußen essen.
Wahnsinn. Schön. Das klingt so, als würde man richtig tief in dieses Land auch kommen.
Ja, das möchten unsere Gäste ja auch. Und bei Studiosus gehört das ja auch dazu. Und ehrlich gesagt, im Supermarkt müssen sie auch mal selber einkaufen, weil es ja mittags keine Restaurants gibt. Und das finden sie dann auch ganz spannend, was es da alles gibt. Und Ja, wir gehen auch bewusst mal zu einer Familie zum Picknick oder besuchen einen Betrieb oder wir besuchen eine Hotelfachschule. Das möchten unsere Gäste auch. Und die möchten auch wissen, wie zum Beispiel das Sozialsystem im Oman funktioniert, dass es übrigens gratis Krankenkasse für alle gibt, dass man bei Verheiratung, also wenn man heiratet, kriegt Mann wie Frau jeder gratis ein Grundstück vom Sultan. Und wie das mit der Schule funktioniert, dass die Väter bezahlt werden für die Schulbusfahrten der Kinder und wie sich dieses Land seit der Öffnung entwickelt hat, das wollen unsere Gäste ja auch wissen.
Ja klar, macht ja auch total Sinn, ne? Gerade wenn es auch so ein Land ist, von dem man vorher halt noch nicht so viel Ahnung hatte.
Und was ich auch immer witzig finde, dann fragen Sie mal den Fahrer, ja Faisal, wie viele Kinder hast du denn? 2. Möchtest du nicht mehr haben? Oh Gott, nein, 2 reichen mir schon. Solche Lebensdinge sind ja in allen Kulturen dann manchmal auch gleich, ne?
Das stimmt wohl. Du hast ja gerade schon von den ganz vielfältigen Landschaften erzählt. Was würdest du denn sagen, welche Region oder auch Naturerlebnisse darf man im Oman auf keinen Fall verpassen?
Die Wüste, die Wadis. Mhm. Und ich persönlich finde die Weihrauchbäume, das gehört einfach dazu, Arabia Felix, die Weihrauchstraße, die früher diese Region ja so bedeutsam gemacht hat, das ist auch toll, einen Weihrauchbaum zu sehen und übrigens auch zu erfahren, dass Weihrauch nichts Religiöses ist im Oman. Anders als in Kulturen bei uns, wo das ja gerade in Santiago de Compostela oder auch in frühen Kulten die Verräucherung eine religiöse Rolle hat. Im Oman ist der Weihrauch nur zur Erfreuung der Sinne. Das wird in den Familien wird verräuchert, in den großen Hotellobbys, überall. Wenn wir mit den Fahrern picknicken draußen, dann wird mal eben eine Weihrauchzeremonie gemacht. Und überhaupt, Düfte spielen eine ganz große Rolle. Das ist auch etwas, was unsere Gäste faszinierend finden. Die Männer duften. Übrigens, die Frauen duften auch. Und das macht auch Spaß. Und das ist immer so, wenn an einem Omanis vorbeigehen, da ist auch immer so eine Duftwolke an einem. Das ist herrlich.
Wie kann man sich so einen Geruch dann vorstellen? Wonach riecht das für dich?
Es sind schon schwerere Düfte, so Richtung Shalimar, Opium, Kaschmir. Und es gibt ein Duftholz, Oud. O-U-D. Mhm. Oud ist jetzt auch bei uns von den Parfümeuren entdeckt worden. Das ist ein Duft, der so ein bisschen Richtung Leder, so ein traditioneller Männerduft eigentlich. Und ein schwerer Duft. Aber nicht Richtung Patchouli. Ist ein wunderbarer Duft.
Aber tatsächlich kennt man diesen Weihrauchgeruch wirklich auch so aus diesen arabischen Ländern. Aber ich hätte echt, also ich hatte nicht gewusst, dass es keinen religiösen Hintergrund hat. Ist für mich tatsächlich auch nochmal eine sehr spannende Erkenntnis.
Definitiv.
Ja, und übrigens auch beim Friseur. Dann wird unter den Handtuchtrocknern Weihrauch verbrannt, in den Räumlichkeiten. Das ist das Duftharz und damit sind die Omanis früher auch reich geworden, aber nichts Religiöses, nur zur Erfreuung der Sinne und diese Sinnlichkeit in dem Land, diese Gepflegtheit und übrigens sind die Menschen auch sehr schön. Das macht, ist auch so ein Augenöffner für die Gäste.
Wir haben ja gerade auch schon über die Wüste gesprochen, über karge Landschaften, aber der Oman eignet sich ja auch total gut zum Baden oder mit einer Badeverlängerung. Was würdest du dort denn empfehlen?
Also man kann toll baden, zumal das Wasser, das ist ja Indischer Ozean, lauwarm.
Dieses Bild habe ich tatsächlich auch im Kopf. Man kennt wirklich auch diesen Strand, diesen ganz bekannten Strand, der wirklich auch so ein bisschen indischen Ozean-Flair hat.
Und der tollste Strand ist tatsächlich in der Ecke Umm Salalah, im Südteil des Omans. Weißer Zuckersand, Palmen, Kokospalmen. Du kannst kilometerlang rennen, weil Platz hat ja der Oman genug. Ist ja ein riesiges Land und hat nur ein paar Millionen Einwohner. Und es ist herrlich. Also da ist er eben weißer Sand. In Maskat ist er ein bisschen gelblich-bräunlicher. Also zum Baden ist der Indische Ozean in Salalah wunderbar.
Und was muss ich denn ungefähr an Nebenkosten rechnen? Also wenn ich jetzt im Oman unterwegs bin, sind die Preise für Essen, für Transport, für Unterkunft vergleichbar mit den europäischen deutschen Preisen? Oder haben wir dort ein anderes Preisniveau?
Es ist eher ein sehr hochpreisiges Land. Deshalb wird es da auch keinen Massentourismus geben und auch keine Rucksacktouristen, vermute ich mal. Bei einer Studiosusreise ist ja immer Halbpension mit dabei. Also wir frühstücken im Hotel und haben abends auch Abendessen im Hotel. Unterwegs picknicken wir, das ist total günstig. Und auch eine Flasche Wasser kostet nichts. Allerdings, die alkoholischen Getränke sind teuer. Also ein großes Glas Bier kostet schon 8-9 Euro. Aber ehrlich gesagt, alle meine Gäste trinken abends Bier oder auch Wein. Denn wenn du den ganzen Tag lauwarmes Wasser getrunken hast, stilles, lauwarmes Wasser, ja, dann gibt's nichts Besseres als ein großes Pint Bier abends.
Auf jeden Fall, das kann ich
total
mir genau vorstellen. Und Annette, wenn ich Abenteurer bin und möchte vielleicht nochmal irgendwie einen kleinen Adrenalinkick haben oder möchte jetzt keine klassische Rundreise machen, was habe ich da im Moment für Möglichkeiten?
Also dann würde ich die tollen Bergfahrten machen. Also da habe ich gleich einen Tipp für dich, das war die Bani auf. Wir fahren da auch mit Studiosus lang. Also ich würde die Strecke nie alleine fahren wollen. Es ist eine Bergpiste, ehemalige Passstraße, wo wir bis auf 2000 Meter kommen und dann wieder bergab in Wadis. Sonst kann man natürlich auch in der Wüste selber fahren, wenn man das machen möchte. Das ist natürlich auch toll, wenn man in der Wüste fährt. Man könnte auch Richtung Salalah selber mit dem Auto fahren. Also mit so einem Geländewagen fahren auf Bergstrecken und in Wadis und über tolle Kurven ist, glaube ich, auch sehr aufregend.
Hört sich auch echt cool an. Was mich mal noch interessieren würde, gerade wenn du so von der Kultur auch sprichst, wie ist das denn mit Festen oder Bräuchen da in der Region? Kann man die miterleben? Was gibt es da? Gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten von Studiosus?
Ja, sowas erleben wir auch auf unseren Reisen. Zum Beispiel den Freitagsmarkt in Nisswa, das ist ein großer Viehmarkt. Ist übrigens auch wieder sowas Erstaunliches für unsere Gäste, weil die Frauen kaufen die Tiere und gucken sich die genau an. Die Verkäufer sind Männer, die kommen da mit Ziege, Schaf oder auch einem Kalb auf diesen Viehmarkt. Spannend sind auch immer die Feiertage am Ende des Ramadans oder nach der Pilgersaison, wenn die großen Essen draußen aufgebaut werden, so große Zelte oder Iftar-Zelte, wo man auch als Studiosus-Gruppe oft eingeladen wird. Man muss allerdings pünktlich sein, sonst ist das Essen sehr schnell alle nach dem Abendgebet.
Das glaube ich wohl. Sag mal, wie ist das denn, wenn du Ramadan ansprichst? Gibt es da irgendwie Einschränkungen für Touristen?
Ja, wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt nicht 2 Wochen komplett im Ramadan wählen, wobei man in jedem Hotel Frühstück und Abendessen ist kein Problem, weil beim Abendessen ist die Sonne ja schon untergegangen. Allerdings tagsüber kriegt man kein Essen, übrigens anders als in Dubai, wo die das jetzt verändert haben. Und es gibt auch schlecht gelaunte Omanis mal im Ramadan einfach, ja, wenn du den ganzen Tag nichts trinkst und nichts isst, steigert das ja nicht gerade die Laune. Also im Badehotel ist man davon etwas weniger beeinträchtigt, aber ich würde versuchen, nicht die komplette Reise in den Ramadan zu legen.
Was ist denn so die perfekte Aufenthaltsdauer für eine Oman-Reise? Wenn man vielleicht nicht ganz so viel Zeit hat, aber eine Rundreise machen möchte, kommt man mit einer Woche gut hin? Würdest du eher 10 Tage empfehlen? Oder sagst du, eigentlich braucht man für eine wirklich schöne, umfangreiche Rundreise 14 Tage?
Wenn man ausschließlich in Maskat bleibt und das auch als Anflughafen nimmt, hin und zurück, kann man das auch in der Woche gut machen. Dann fährt man in die Wüste, fährt man in die Berge, fährt man zu dem tollen Canyon. Aber wenn man Salalah und Indischer Ozean haben will, also Indischer Ozean ist ja auch in Maskat, dann würde ich schon, weil man ja auch nochmal runterfliegt, das ist ja ein Flug, nur dass man mal eine Vorstellung hat, Maskat, Salalah ist 1,5 Stunden Flug mit Riesenmaschinen, da fliegen Boeings und Airbus runter, dann braucht man, glaube ich, schon 12 Tage.
Einfach, um nochmal so ein bisschen entspannen zu können, auch dann vielleicht gegebenenfalls nach der Rundreise und auch nochmal wirklich diese Highlight-Strände zu haben.
Also unsere klassische Oman-Reise dauert 12 Tage und dann verlängern viele noch unten in Salalah 3 Tage oder auch eine Woche, das kann man dann für sich entscheiden. Also hängt es davon ab, ob man die Reise mit Salalah oder unternimmt oder ohne. Oder wenn man natürlich auch noch nach Musandam will, das wird immer als Norwegen des Omans bezeichnet. Also ich finde, mich erinnert es nicht an Norwegen, aber da sind tolle Küstenabschnitte. Dann braucht man auch noch mal Zeit, weil das tatsächlich von der Strecke weit ist und dann hat man auch noch einen Grenzübergang.
Du hast bestimmt im Oman auch schon sehr, sehr viel erlebt und super viele tolle Erlebnisse gehabt. Aber was war denn für dich dein persönlichstes und schönstes Oman-Erlebnis?
Oh du, ich habe so viele Oman-Erlebnisse gehabt. Ein ganz kleines, aber witziges auf der letzten Reise. Ich saß neben dem Fahrer, habe mich mit Josef unterhalten und guck seinen Bart an. Und dann sag ich zu ihm, du hast aber einen tollen Bart. Dann sagt er zu mir, du, ich war gerade beim Waxing. Ich so, was? Und dann hat er mir erklärt, also Rauschebart ist total out im Oman. Er hatte so eine super genaue Bartkante. Und dann hat er sich die wachsen lassen, also rupfen lassen. Meinte, ja, dann habe ich auch ein paar Wochen Ruhe. Das fand ich total herrlich. So Omanis, wir Omani-Frauen sind total eitel, sehr gepflegt, mit Kohlkajal und also schönen Fingernägeln, schöne Füßchen. Also dieses Waxing, da fühlte ich mich nicht mehr 1446, sondern absolut in der Neuzeit.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, total.
Und sonst hatte ich immer mit Menschen ganz schöne Erlebnisse, in den Familien eingeladen zu werden oder zu einem Geburtstag oder Abendessen. Und also Omani-Frauen wie Omani-Männer, total nett.
Ja, das sind ja oftmals auch wirklich so diese persönlichen Begegnungen, die ein Land dann auch wirklich für einen selbst öffnen und auch einfach anziehend machen. Es ist ja oftmals gar nicht nur die Kultur oder die Highlights, sondern vielmehr dahinter ja auch wirklich die Menschen, die in dem Land leben, die das Land auch zu dem machen, was es dann letzten Endes ist.
Ja, und eine Reise vor allen Dingen dann auch im Nachhinein total unvergesslich machen.
Genau.
Was ich übrigens auch immer empfehlen kann, zum Beispiel in Maskat, im Strand, Shatti Quorum, so zum Sonnenuntergang am Strand spazieren zu gehen, wenn alle Fußballspieler kommen, also vom kleinen Kind bis zum Großen. Und auch Familien, Großfamilien am Strand spazieren gehen, übrigens immer im traditionellen Gewand, kein Badeanzug dort. Und wenn die Studiosus-Gäste sehen, dass die Omanis, die lieben Fußball und jedes Champions-League-Spiel wird auch im Fernsehen übertragen und die kennen auch die Fußballspiele von Bayern München natürlich und von den ganzen englischen Mannschaften. Manchmal verstehe ich die Namen der Spieler nicht sofort und dann, Manchester United oder Chelsea-Spieler, die kennen jeden Top-Fußballspieler.
Ach, wie cool. Ja, da hast du auf jeden Fall jetzt schon ganz, ganz viele Eindrücke gegeben. Und apropos Eindrücke, falls ihr das mal bildlich vor Augen haben möchtet, dann schaut doch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, @derto_reisebüro. Was mich mal noch interessieren würde, Annette, du hast ja gerade schon von Baden dort erzählt. Und der Kleidung dort, dass es eher traditionell ist und kein Badeanzug. Wie ist das denn generell? Gibt es Dinge, auf die man achten sollte, wenn man in den Oman reist, wie beispielsweise Kleidung oder vielleicht das Verhalten? Sollte man da auf irgendwas achten?
Wir besuchen ja auch die große Moschee in Maskat, die übrigens von jedem Reisenden besucht werden kann. Wir dürfen sogar in den Gebetssaal gehen. Da gilt es tatsächlich, dass man einen langen Rock anhat und auch die Handgelenke bedeckt sind. Ansonsten kann man im Oman, also ich sage meinen Gästen immer, Knie sollen bedeckt sein und Schultern sollen bedeckt sein. Sonst kann man sich absolut frei bewegen. Man braucht kein Tuch, kein Schal. Also ich persönlich finde, dass wenn man unterwegs ist, Spaghettiträger und all sowas oder bauchfrei unpassend ist. Aber das muss ja jeder dann für sich entscheiden.
Mhm. Na klar.
Ich habe noch eine andere Frage und zwar Oman Air fliegt ja auch immer mehr Ziele in Asien an und baut ja auch so ein Stück weit das Netzwerk immer stärker aus. Und nehmen wir mal an, ich würde jetzt weiterfliegen nach Thailand. Lohnt es sich denn im Oman ein Stopover zu machen, dass man beispielsweise 2-3 Tage in Maskat bleibt? Oder sagst du, wenn Oman, dann tatsächlich wirklich eher eine Rundreise, weil Maskat als Stadt an und für sich jetzt gar nicht so diese Highlights hat.
Also wenn du mit Oman Air fliegst, was wir bei allen Reisen tun, ist es schon mal ein tolles Erlebnis. In Maskat gibt's nämlich elektronische Weihrauchverdampfer. Der ganze Flughafen hat, und die sind total modern.
Wahnsinn.
Dann strömt das dort raus. Also die Stadt Maskat ist relativ langgezogen, hat 60 Kilometer Durchmesser. Von daher muss man sich um den Transport kümmern, also Taxis oder ein Auto mieten. Aber man könnte in 2 Tagen den Zug, den Fischmarkt, die Altstadt angucken, der Palast, der toll ist, das neue Nationalmuseum, könnte auch mal baden, nach Shatti el-Quorum und die Moschee anschauen oder die Oper. Also ein Zwischenstopp für 2-3 Tage bietet sich an. Ich als Oman-Fan würde natürlich länger im Oman bleiben wollen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde es spannend, weil man denkt ja immer nur über die klassischen Drehkreuze wie Dubai, Abu Dhabi oder Doha. Mhm. Aber deshalb finde ich es umso spannender, vielleicht auch wirklich mal was anderes auszuprobieren, wenn man sowieso schon weiterfliegt und vielleicht wirklich mal Maske zu probieren.
Und die Gäste fühlen sich schon im Oman, wenn sie in die omanischen Flugzeuge einsteigen. Und schon allein die Sicherheitserklärung mit omanischen Dishdashas und Abayas ist so süß. Also, und die Gewänder der Damen und Herren, der ist herrlich. Also auch da fühlt man sich eben schon im Oman. Und das überall, das ist übrigens auch toll, wenn man da landet, bei der Grenzkontrolle, bei der Einreise. Alle in Dishdashas, gepflegt, sauber, wohlriechend in Abayas, total freundlich. Man wird nicht angemuffelt wie manchmal am Münchner Flughafen bei der Sicherheitskontrolle.
Also Annette, ich habe auf jeden Fall Lust auf Oman.
Ja, und was auch übrigens spannend ist, dass es eine andere Erfahrung in einem islamischen Land ist, das eben nicht arm ist, kein Entwicklungsland ist, sondern wo man einen weisen Sultan hat, der auch was für seine Untertanen tut. Die Gäste sind total erstaunt, dass es sozialen Wohnungsbau gibt oder gratis Krankenhausversorgung und Müll wegschmeißen verboten ist. Das ist auch etwas, was es mit den Menschen macht. Man einfach nicht in einem armen Land, wo nur depperte Regenten oder Unterdrücker die Geschicke, die politischen Geschicke des Landes leiten, was ja in einigen der Nachbarstaaten so ist.
Total.
Was mich mal noch interessieren würde, und jetzt bin ich gespannt, ob du im Oman bleibst oder ob du woanders hingehst. Wir haben nämlich immer noch eine Kategorie, wo wir nach den besten, schönsten oder skurrilsten Reiseerlebnissen fragen. Was wäre das denn bei dir?
Du meinst jetzt das skurrilste Reiseerlebnis?
Ja, oder das Lustigste, irgendwas, was dir total in Erinnerung geblieben ist von all deinen Reisen. Muss nicht Oman sein, kann ganz viel.
Da muss ich tatsächlich überlegen. Ah doch, jetzt fällt mir noch, doch, ich bin wieder im Oman. Ein skurriler Moment war, wir hatten ein Picknick in der Oase bei einer Familie eingeladen und meine Gäste waren total neugierig. Wir haben im Garten gesessen und dann wollten sie alle das Klo sehen, weil im Oman sind ja Hocktoiletten. Und das Spannende auf der anderen Seite war, meine Gäste wollten das Badezimmer und die Wohnzimmer der Familie sehen. Und aus dem Dorf kamen alle an, der Scheich, der Bürgermeister, die alten Damen, die Oasenbauern, die wollten uns genauso sehen und wir wurden genauso fotografiert, wie wir sie fotografiert haben. Und dann taute das Dorf so langsam auf. Erst kamen so ein paar Mutige, dann kamen die Frauen, die Kinder und es war ein riesen Auflauf und Geschnatter. Und das war wirklich auch skurril, weil wir waren neugierig, die waren aber genauso neugierig.
Perfekte Mischung eigentlich.
Eigentlich schon. Aber ich habe in dem Zusammenhang noch eine andere Frage an dich persönlich. Und zwar, man geht ja immer davon aus, dass eine Reiseleiterin auch sehr viel erlebt in der ganzen Zeit, in der sie quasi in der Welt unterwegs ist. Und was war denn für dich, und das ist auch losgelöst vom Oman, so die herausforderndste Situation, die du als Reiseleiterin erlebt hast, wo du echt dachtest, wow, okay, wie komme ich jetzt hier raus oder wie verfahre ich jetzt hier in der Situation?
Tatsächlich ist das immer Streik, wenn eine Maschine nicht fliegen kann. Das ist immer sehr aufregend, weil alle Studiosus-Gäste wollen dann nach Hause. Und ich bin schon wieder im Oman, da hatte ich auch vor kurzem was, die Wadis flossen. Eigentlich ist im Oman immer Sonne und warm. Und dann hat es am Abend vorher nur kurz geregnet und dann haben wir vor einem fließenden Wadi gestanden. Mich hat noch mein Kollege angerufen und gesagt, du kommst nicht weiter, das Wadi fließt. Blauer Himmel, ich so, ja, ja. Und dann haben wir vor einem reißenden Fluss warten müssen mit inzwischen Hunderten von Omanis, die genauso vor diesem Wadi, das war echt ein Sturzbach. Keiner wäre auf die Idee gekommen, darüber zu fahren. Und niemand wusste, wie lange wir warten mussten. Und zum Glück hatten wir gegessen und genug Wasser dabei. Und das übrigens auch als Tipp für Individualreisende, immer Wasser genug dabei haben. Und wir haben dann tatsächlich 3,5 Stunden vor diesem Sturzbach gewartet. Und dann konnten unsere Jeepfahrer, dann haben wir erst die LKWs rüberfahren lassen und dann konnten wir rüberfahren. Es war schon aufregend, weil es war nicht absehbar. Wahnsinn. Und da waren Gesteinsfracht, Modder in einem riesen Sturzbach.
Ist auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung, gerade wenn man dann 3,5 Stunden
Ja, und alle haben gefragt, ja, wann können wir weiterfahren? Ich so, keine Ahnung. Da weiß die Reiseleiterin dann auch nicht, wie lange es dauert.
Na klar. Na, da hast du uns auf jeden Fall jetzt jede Menge erzählt. Vielen lieben Dank, Annette, für die ganzen spannenden Einblicke in dieses echt wunderschöne Land, muss ich sagen. Ich bin sicher, dass das bestimmt auch viele Zuhörer jetzt interessiert und die Lust bekommen haben, den Oman vielleicht auch mal zu entdecken. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Folge ab. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.